nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Das Golfjahr 2018 nähert sich dem Ende. Die letzten Turniere sind gespielt. Zeit für uns bei nur Golf hier auf meinsportpodcast.de, das Jahr nochmal ein wenig Revue passieren zu lassen. Und das machen wir natürlich auch. Mein Name ist Malte Asmus und natürlich mit dabei unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, wir blicken ein bisschen auf das Jahr 2018 zurück, küren die dominantesten Spieler, sprechen über die größten Überraschungen, die größten Enttäuschungen. Ja, auch die gab's, über unser ganz persönlich subjektives Turnier des Jahres und über die besten Golfgeschichten des Jahres 2018 im Allgemeinen. Desiree, wir fangen mal einfach mit der Kategorie dominantester Spieler der Golfsaison an. Wenn man über dominante Spieler spricht, dann hat man ja eigentlich erstmal so ein Bild von Tiger Woods vor Augen zu seiner besten Zeit, wie er eigentlich bei jedem Turnier als Favorit an den Start ging und ja dann auch bei einem Großteil der Turniere dieser Rolle auch gerecht wurde. Jetzt kann man natürlich sagen, aktuell so richtig Dominator wie Tiger Woods zur besten Zeit, war zumindest bei den Herren keiner, so dominant trat keiner auf, wenn dann höchstens bei den Damen, Arya Jutanugarn.
Ja, fangen wir doch gerne mit den Ladies an.
Ladies
first in dem Fall. Die Dominatorin auf der Damentour war definitiv Arya Jutanugarn. Sie hat in diesem Jahr wirklich alles abgeräumt, was abzuräumen geht, oder so gut wie alles abgeräumt, was abzuräumen geht, hat sich da wirklich Titel nach Titel gesichert, ob das jetzt die Rare Trophy war für den Low Scoring Average oder ob das natürlich die Rolex Player of the Year war und so weiter. Sie hat wirklich alles mitgenommen und hat sich damit sehr beeindruckend zurückgemeldet, weil in ihrem Fall, wie bei so vielen Golfern tatsächlich, wenn wir das genauer betrachten, war ja der Aufstieg doch sehr schnell. Sie war sehr schnell wirklich an der Spitze und ist dann von der Weltranglistenposition auch sehr unsanft wieder runtergefallen, weil sie einfach diesen Erwartungen, auch die sich selbst vielleicht an sich dann gestellt hat, nicht gerecht geworden ist und einfach auch dann nicht so richtig damit umgehen konnte, diese Position inne zu haben. Und nach einem wirklich nicht besonderen Jahr, und das ist fast schon beschönigend formuliert, aus ihrer Sicht jetzt auf diesem Niveau, hat sie jetzt in diesem Jahr wirklich ein ganz, ganz tolles Comeback gestartet, im Sinne von ganz, ganz klar gezeigt, dass sie im Damengolf die ist, mit der zu rechnen ist, und hat sich einfach auch jeden einzelnen dieser Titel verdient. Und ganz ehrlich, in ihrem Fall sehe ich auch nicht unbedingt, dass das Ende der Fahnenstange ist. Also was sie ist ja zum Beispiel auch eine der Spielerinnen, also bei den Damen eigentlich eine der ganz wenigen, die keinen Driver spielt normalerweise und die so Henrik Stenson-like mit dem Dreierholz trotzdem fast so weit ist oder noch weiter ist als zum Teil die Kollegin. Und man überlege sich mal, wenn sie da noch auf die Idee kommen sollte, den Driver mal anzuwenden und das auch zu beherrschen, dann ist dann natürlich noch mal mehr Spaß im Spiel. Also bei Arya Jutanugarn sehe ich durchaus noch wirklich großes Potenzial, das auch noch weiterzuentwickeln, was ihr Spiel anbelangt. Und also diese Trophäen, die sie jetzt dieses Jahr angehäuft hat, wir hatten ja auch mal berichtet über dieses Bild, wo sie so einen Besen praktisch hatte, wo die LPGA so ein Trophäenfoto mit ihr gemacht hat, weil sie wirklich eben alles mitgenommen hat, was geht. Der Sweep war da dargestellt und Gratulation, das war wirklich eine unglaubliche Saison von ihr.
Ja, und wahrlich dominant, das kann man absolut sagen, Arya Jutanugarn auf der LPGA-Tour. Dann gibt's noch einen Golfer, der eine richtige Dominanz auf seiner Tour gezeigt hat und das seit gefühlten 100 Jahren, auch wenn er so lange noch gar nicht dabei ist auf der PGA-Tour Champions. Jetzt wisst ihr natürlich, wovon ich rede, von Bernhard Langer. Seit 2007 ist er dabei und seitdem gibt er da den Ton an. Letzte Saison, 2017, da hat er 7 Turniere gewonnen, hat ja auch Majors abgeräumt. In diesem Jahr waren es dann insgesamt nur 2 Turniersiege, aber mal wieder der Schwab Cup am Ende, also auch Bernhard Langer wieder dominant, auch wenn er weniger dominant war als in den letzten Jahren, aber auch da ist ja die Leistungsdichte auf der Champions Tour größer geworden. Es sind ja auch interessante junge Leute nachgekommen. Das klingt immer so ein bisschen bescheuert, aber ist ja tatsächlich so. Also da dringt ja auch dann die jüngere Generation danach. Aber Bernhard Langer erhält sich weiter. Und auch da ist ein Ende bei Mr. Consistency eigentlich nicht abzusehen. Also für mich der nächste Dominator.
In jedem Fall. Das wird auch absolut jeder unterschreiben. Auch widerwillig natürlich die Kollegen auf der Champions Tour. Bernhard Langer hat aus seiner Sicht oder für seine Verhältnisse tatsächlich kein gutes Jahr gehabt, was natürlich total krass ist, sowas auch so auszudrücken, mit so wenigen Turniersiegen. Andere würden sich sehr drüber freuen. Er hat halt im Vorjahr einfach den Vogel wirklich abgeschossen. Da waren wir nachgerade gelangweilt in den Sendungen, weil wir jede Woche wieder berichten mussten, in Anführungszeichen, durften natürlich, dass Bernhard Langer wieder mal auf der Champions Tour gewonnen hat. Und das ist jetzt alles natürlich mit einem sehr, sehr großen Augenzwinkern gesagt. Wir sind da sehr, sehr stolz, dass er da Deutschland und das Golfspielen in Deutschland so unfassbar toll vertritt. Aber es hat sich dann doch zum Ende hin wieder durchgesetzt, dass Bernhard Langer dann da ist, wenn es drauf ankommt. Und er hat sich die Saisontrophäe geholt, trotz der neuen Spieler, der jungen Hüpfer. Also die neuen 50-Jährigen, die jetzt auf der PGA Tour Champions starten. Die haben ihm auch durchaus da ein gutes Rennen geliefert. Unter anderem natürlich von uns auch wirklich heiß geliebt, Miguel Ángel Jiménez. Den wir immer gerne sehen, aber Langer hat noch die Nase vorn, wird jetzt interessant sein zu sehen, wenn jetzt Ernie Els noch dazukommt. Das sind natürlich jetzt auch Kollegen, die schon da sind, wie Vijay Singh, sind dann natürlich jetzt schon wirklich eine große Konkurrenz, aber ehrlich gesagt, ich sehe auch nicht, dass der Zug Bernhard Langer zum Stoppen kommt. Der wird da meiner Ansicht nach schon noch ein paar Titel holen.
Und er hat ja auch noch ein paar vor sich, die er holen muss, wenn er tatsächlich Hal Irwin den Rekord von 45 Titeln abjagen will. 7 Turniere muss er dazu noch gewinnen und naja, bei seinem Tempo könnte das im übernächsten Jahr dann schon fast der Fall sein. Wir wollen den Druck jetzt nicht zu hoch legen auf Bernhard Langer, aber auf jeden Fall ist er aktuell noch der absolute Dominator und war es in der letzten Saison auch auf der Champions Tour. Jetzt gucken wir mal auf die European und die PGA Tour. So ein richtiger Dominator war da nicht zu erkennen. Es waren aber trotzdem einige, die abgeräumt haben, die unheimlich stark waren über gewisse Phasen des Jahres. Und es gab einen, der sehr konstant ist seit etwa anderthalb Jahren, sich vor allen Dingen auch in Sachen Nummer 1 der Weltrangliste da sehr stark positioniert, jetzt fast das Jahr auch als Nummer 1 beendet hätte. Die Rede ist von Justin Rose. Wäre mal bloß nicht in Indonesien angetreten, dann hätte er es nämlich kampflos geschafft, die Nummer 1 zu behalten. So gab es ja eine neue Berechnung. Er schaffte die vorgegebene Zahl oder Platzierung nicht. Er hätte geteilter Zwölfter werden müssen in Indonesien, um das Jahr als Nummer 1 zu beenden. Das hat er knapp verpasst um einen Schlag und deshalb ist er eben jetzt nicht die Nummer 1. Aber er ist kein Dominator, aber einer der konstantesten Spieler.
Ja, das ist er ist tatsächlich Mr. Consistency auf der PGA Tour. Das war's, ja, jetzt in einem anderen Rahmen natürlich als Bernhard Langer auf der Champions Tour, aber er hat wirklich ein Plateau an Leistungen gezeigt. Also eben jetzt nicht ein paar Ausschläge nach oben mit ein paar wirklich tollen Titeln und sonst vielleicht, naja, nicht so, sondern er war einfach immer vorne mit dabei. Ich möchte nicht wissen, wie viele Top-5-Platzierungen er da hat und hat jetzt nicht Turniersiege angehäuft in diesem Jahr, war auch ein ganz klein bisschen enttäuscht, was man nachvollziehen kann, dass er die Weltranglistenposition Nummer 1, also dass er zum ersten Mal errungen hat in diesem Jahr, nicht mit einem Sieg geholt hat, sondern mit einem zweiten Platz. Und dann kam ja wieder der Wechsel. Wir haben ja das Bäumchenwechsel, dich seither immer hin und her, Justin Rose, Brooks Koepka. Im Prinzip müsstest du den beiden einen geteilten ersten Platz geben. Das ist total albern, das auf die dritte Kommastelle dann irgendwie immer da ankommen zu lassen. Aber dieser Wechsel, den gab es natürlich öfter. Und als er dann mit einem Sieg sich die Weltranglistenposition Nummer 1 zurückerobert hat, hat er sich, glaube ich, noch besser gefühlt als beim ersten Mal. Und ja, ich glaube, bei Justin Rose ist vielleicht tatsächlich der einzige Fehler, dass er ein bisschen zu viel gespielt hat. Also was sich zumindest dann am Schluss gerecht hat, weil dieses Turnier in Indonesien muss er, wenn er in halbwegs normaler Form ist und einfach frisch ist, auch vor allen Dingen frisch im Kopf, muss er das normalerweise gewinnen. Und zwar mit relativ viel Vorsprung, was er ja auch im letzten Jahr getan hat. Und dass er da dann so einbricht am Schlusstag und man kann davon schon sprechen, das ist für seine Verhältnisse, war das schon eingebrochen, zeigt so ein bisschen, dass die Saison halt einfach unglaublich lang war. Und ich hoffe, dass er sich da jetzt ein bisschen einfach eine Auszeit noch nehmen kann, dass es reicht, die Akkus wieder aufzuladen und dass er dann im nächsten Jahr dann wieder ja im Prinzip dasselbe weitermacht, nämlich wieder darum kämpft, natürlich diese Nummer 1 wieder erneut zu erringen, sie Brooks Koepka abzuluxen. Und ja, also es ist das ist wirklich, er ist jetzt nicht der Spieler mit den höchsten Ausschlägen, aber er hat auf jeden Fall ein unglaubliches Jahr hinter sich, weil das ja auch was ist, was im Golfen so wichtig ist für den einzelnen Spieler, einfach eine gewisse Konstanz zu zeigen. Das heißt ja auch, dass du einfach über 4 Tage gutes Golf spielst. Wir haben so viele Spieler immer wieder bei Turnieren, die 3 Tage lang das Blaue vom Himmel runterspielen und am 4. Tag, also nicht am 4. Tag, aber an einem der 4 Tage passt es halt einfach nicht. Mhm. Ein ganz kleiner, es ist überhaupt kein Seitenhieb, ich schätze ihn ja wirklich sehr, aber zum Vergleich Rory McIlroy, der es immer wieder schafft, einfach die erste Runde bei einem Turnier so, Verzeihung, zu verkacken, dass er dann, da spielt er dann noch 3 Runden, die sind fantastisch hinterher, aber er kommt halt nicht mehr oben hin, weil einfach der Rückstand zu groß war. Und das ist halt was Justin Rose sehr, sehr, sehr eingeschränkt nur macht. Der hat wirklich das hohe Niveau ziemlich durchgängig. Und hat sich so auf nicht übermäßig spektakuläre Weise, aber ich finde redlich, diese Weltrangliste Nummer 1 verdient, in Klammer gehabt. Und ja, ich gehe von aus, dass die da aber auch wiederkommen wird. Also die changieren halt da ein bisschen her. Das wird sich dann schon nochmal wieder umdrehen im neuen Jahr.
Abstände im Promille-Bereich. Und jetzt profitiert eben Brooks Koepka davon, dass er dann nicht gespielt hat zum Ausklang des Jahres. Und dadurch hat er dann die Nummer 1 sich geholt, wiedergeholt. Aber auch bei ihm muss man sagen, das ist ja absolut verdient. Denn er war ja, wenn man über 4 Majors guckt, der Major-Dominator, hat 2 von denen gewonnen, die US Open verteidigt sogar und dann noch das PGA Championship sich geholt. Was wäre eigentlich gewesen, wenn der beim Masters nicht verletzt gewesen wäre, wenn der Ende Januar tatsächlich eine Pause gemacht hätte und dieses Turnier da nicht noch durchgespielt hätte mit seiner Handverletzung? Der hätte ja vielleicht auch beim Masters abgeräumt.
Hätte sein können, wobei jetzt die beiden anderen genannten Majors durchaus, finde ich, besser auf ihn zugeschnitten sind, rein von den gespielten Plätzen. Aber natürlich ist Brooks Koepka auch in der Lage, beim Masters entsprechend aufzuteen und dann da Eindruck zu hinterlassen, wenn er eben nicht gerade an der Verletzung laboriert. Und ja, meine Güte, wir werden es nie erfahren, was gewesen wäre, hat jetzt 2019 eine neue Chance. Und ich gehe davon aus, dass er die natürlich ergreifen möchte und da sich dann auch präsentieren möchte. Aber Brooks Koepka, das ist schon einfach ein toller Athlet. Wir haben ja so eine ganz komische Begriffsverwendung letztendlich, auch wenn wir einfach die Seiten der internationalen Presse mal anschauen, die über Golf berichten, auch eben im Golf Channel oder auch einfach die Seite der PGA Tour. Da wird sehr, sehr oft im Zusammenhang mit Brooks Koepka und auch mit Dustin Johnson war das schon so, eben von Athleten gesprochen. Ist ein bisschen albern, weil jeder Golfer, der auf dem Niveau spielt, ist ein Top-Athlet. Aber die beiden sind halt wirklich die durchtrainiertesten, krassesten Sportlertypen, wahrscheinlich die da rumlaufen, zusammen mit Rory McIlroy vielleicht noch. Und natürlich Tiger Woods in seinen besten Zeiten. Und insofern ist es bei Brooks Koepka irgendjemand hat mal einen schönen Satz gesagt, wahrscheinlich ist es egal, was für eine Sportart er ausübt. Du gibst ihm irgendein Sportgerät in die Hand und er wird einfach mit einem unbedingten Siegeswillen versuchen, da ganz nach oben zu kommen. Und das finde ich total schön formuliert und ich glaube, das charakterisiert ihn auch ganz gut.
Und das hat er ja auch gezeigt bei der US Open, bei der PGA Championship und dann auch noch zu Beginn der aktuellen neuen Saison dann in Malaysia, beziehungsweise in Korea war es. Dort hat er ja dann auch noch gewonnen. Aber wenn wir über Phasen des letzten Jahres sprechen, wo Leute wirklich dominant waren, dann kommen wir an Francesco Molinari natürlich nicht vorbei. BMW PGA Championship gewonnen, The Open gewonnen, als erster Italiener auf der PGA Tour ein Turnier geholt, Quicken Loans. Und dann natürlich Ryder Cup. 5:0 Bilanz. Francesco Molinari, wenn man auf der European Tour dann von Dominanz sprechen muss, dann muss man ihn nehmen, weil Race to Dubai hat er ja auch gewonnen.
Ja, also wenn da jemand abgeräumt hat dieses Jahr, dann war es Francesco Molinari. Und es ist ihm sowas von zu gönnen. Ich freue mich da wirklich total drüber. Und er hat jetzt ja auch letztendlich noch, also abgesehen von den gegenständlichen Turniergewinnen, die er geholt hat, hat er ja tatsächlich auch noch 2 Auszeichnungen abgeräumt, ja, die ja nun definitiv auch nicht einfach zu erringen sind. Das eine ist der Golfer des Jahres auf der European Tour. Das war ehrlich gesagt, also da hätte mich alles andere sehr gewundert. Das war relativ klar. Was nicht klar war, ist, dass die BBC ihn tatsächlich zur World Sports Person gewählt hat, also zum besten nicht von den britischen Inseln kommenden Sportler. Ja. Und da hat er durchaus wirklich große Konkurrenz gehabt. Und da wurde im, natürlich auch im Heimatland des Golfs, wurde da auch entsprechend dann tatsächlich ein Golfer aus Italien dann erwählt und Francesco Molinari, wie beliebt er auch ist, das siehst du, dass praktisch alle seine Mit-Kollegen, Ryder Cup-Kollegen, Golf-Kollegen auf Social Media dann unglaublich Werbung gemacht haben, von wegen stimmt ab bei der BBC und Francesco muss das gewinnen. Und das ist einfach eine schöne Aktion und das zeigt, wie angesehen er da auch ist und was er sich da für Respekt verschafft hat. Und also diese Ryder Cup-Bilanz, dieses 5:0, was noch nie ein Spieler vorher geschafft hat, das war eine Dominanz. Es war einfach unglaublich. Da sitzt du wirklich vor dem Bildschirm oder die Glücklichen, die vor Ort sind und hast Tränen in den Augen, weil das einfach eine Leistung ist. Da weißt du, das ist historisch. Das passiert nicht alle Tage. Und Molinari hat da ein Wochenende gehabt. Da wird er sich sein Leben lang dran erinnern.
Definitiv. Und er hat ja in dieser Saison nicht nur zu den von uns schon genannten Titeln und Auszeichnungen abgeräumt, er hat die Herzen der europäischen Golffans insgesamt erobert und einen neuen Freund gefunden, Tommy Fleetwood. Aber das ist natürlich dann auch noch ein kleiner Gag zum Ausklang unserer Kategorie dominantester Spieler der Saison. Wir kommen gleich zur größten Überraschung 2018, wo man im Prinzip Francesco Molinari auch zu hätte zählen können, denn der war ja über Jahre dann doch eher Mitläufer auf der Tour. Aber wir haben uns für andere entschieden, gleich nach einer kurzen Pause hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Desiree Wolf und Malte Asmus mit ihrem Jahresrückblick auf die Golfsaison und wir schauen nach dem dominantesten Spieler auf die größte Überraschung 2018. Ich hatte eben vor der Pause schon gesagt, da in diese Kategorie hätte man durchaus auch Francesco Molinari nehmen können, aber Desiree, wir haben uns mal für ein paar andere Namen entschieden. Ich werf mal einen in den Ring, den vielleicht jetzt die meisten nicht haben. Ich würde sagen, Matt Wallace, der hatte vor der Saison Angst gehabt, dass er vielleicht seine Tourkarte gar nicht halten könnte, hat sich einen enormen Schedule aufgelegt. Ich glaube, 34, 35 Turniere am Ende der Saison dann tatsächlich auch gespielt. Aber diese Vielspielerei, die hat sich bei ihm richtig ausgezahlt. 3 Turniersiege hat er geholt. Indian Open, BMW International Open, von uns kommentiert, von meinem Sportpodcast, beziehungsweise damals noch meinsportradio.de. Und die Made in Denmark, die hat er auch geholt. Ein Hole-in-One bei der PGA Championship gespielt und fast das Ryder Cup Team erreicht und dann noch Zweiter beim DP World Tour Championship. Also der hat eine richtig geile Saison gespielt. Nur diese Ryder Cup Nicht-Nominierung, die lastet da vielleicht so ein bisschen negativ noch drüber als Enttäuschung bei ihm.
Ja, also ich bin mir sicher, dass er enttäuscht ist. Das ist aber halt einfach auch eine super schwierige Entscheidung für den Ryder Cup Captain, in diesem Fall jetzt Thomas Björn. Wen nimmst du da mit? Und Matt Wallace ist natürlich in dieser Saison oder in diesem Jahr 2018 so richtig durchgestartet und kam dann so rein rechnerisch da natürlich ran. Aber Thomas Björn hat sich da dann doch zum Teil auf eben erfahrenere Spieler verlassen und ist dafür auch belohnt worden. Er hatte ja schon jede Menge Rookies im Team. Und da dann noch Matt Wallace mitzunehmen, wäre ihm, glaube ich, wirklich sehr, sehr schlecht angerechnet worden, wenn das Team nicht sowieso so aufgespielt hätte, wie es aufgespielt hat. Natürlich wäre es Matt Wallace zu gönnen gewesen und die britischen Podcasts haben ihn da auch alle vor der Nominierung noch versucht, quasi wie rein zu quatschen ins Team, weil die natürlich alle das ganz toll fanden und das ist unglaublich anerkennenswert, was er da geleistet hat. Aber es hat nicht sollen sein und das Team Europe hat trotzdem in Anführungszeichen ja einen fantastischen Ryder Cup gespielt. Das ist sicher eine kleine Enttäuschung für ihn, aber vielleicht auch einfach der Anreiz, jetzt in den nächsten 2 Jahren auf diesem Niveau weiterzumachen, wenn ihm das möglich ist. Mhm. Und einfach, wenn er das jetzt dauerhaft beweist, dass er auf diesem Niveau spielen kann, dann wird er auch und sogar rechnerisch in den Punkterängen sein, die ihn zu einer Ryder Cup-Teilnahme dann eben auch berechtigen. Und dann sehe ich ihn auch in 2 Jahren beim Ryder Cup. ist nur einfach, 2 Jahre sind eine lange Zeit in einem Golferleben, da kann einfach viel passieren und es tut mir ein bisschen leid für ihn, aber ich glaube, er muss jetzt wirklich diesen Ryder Cup abhaken und auf seine Saison zurückblicken und sich einfach dafür mal ganz ordentlich auf die Schulter klopfen, was er da geleistet hat.
Das hat er wirklich verdient und sich natürlich Gedanken machen, wie er 2019 dann angeht, ob er dann den Schedule ein bisschen zusammenstreicht, weil er selber auch gesagt hat, das war jetzt doch am Ende vielleicht ein bisschen viel, so viele Turnierstarts auf jeden Fall zu haben. Weitere Überraschung 2019, Desiree, wenn man dann so durch die Felder blickt, muss man eigentlich sagen, Tiger Woods, oder?
Ja, also da fällt mir immer noch nicht viel zu ein. Also mir fällt ganz viel zu ein und dann doch auch wieder so pauschal nichts, weil keiner konnte erwarten, dass Tiger in dieser Comeback-Saison so konstant sich wieder nach oben arbeitet, wie er es jetzt getan hat. Ich persönlich muss ich gestehen, das ist ja aber auch in keinster Weise böse gemeint oder irgendwie abwertend, aber ich hätte nicht gedacht, dass es gesundheitlich hält. Nee. Ich hätte nicht gedacht, dass der Rücken hält. Nach seinen diversen Operationen war einfach meine Befürchtung immer, dass er einfach bei irgendeinem Turnier sich in irgendeinem Sandbunker womöglich mal wieder dann den Rücken verreißt und das Ganze wieder in sich zusammenfällt. Und die größte Leistung, also allem anderen voran, ist erstmal, dass er es geschafft hat, seinen Körper im Griff zu haben, seine Gesundheit zu erhalten über dieses ganze Jahr hinweg, wo er ja dann doch auch erfolgsbedingt viel, viel mehr gespielt hat, als er vielleicht noch am Jahresanfang auch gedacht hat. Und das ist für mich, grenzt fast an ein Wunder, weil er ja auch selbst gesagt hat, ich habe ja keinerlei Vorbilder. Es gibt niemanden, der so eine Historie hinter sich hat, also verletzungstechnisch wie ich. Und ich muss auch eigentlich relativ eigenständig allein in mich reinhören, in meinen Körper reinhören, was jetzt machbar ist und wie ich meinen Schwung gestalte. Und das hat er in einer Art und Weise geschafft, vor der ich alle meine Hüte ziehen muss. Und ich glaube, das muss man wirklich als größte Überraschung 2018 insgesamt bezeichnen, weil das hätte keiner gedacht. Und dass er dann den Turniersieg sogar noch mitnimmt am Ende. Wow, also da war ich echt überwältigt.
Kam ja letztlich auch zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, dann eben zum Ausklang des Jahres Tour Championship sich dann zu holen. Er war ja vorher auch schon ein paar Mal dran, aber da hat er selber auch gesagt, da hätte es auch noch nicht gepasst und da war er letztlich dann auch natürlich noch nicht auf dem Level, um 4 Tage dann wirklich so konzentriert und vor allen Dingen auch so stark von der Leistung her durchzuziehen. Auf 2019 können wir wirklich gespannt sein und wenn wir Überraschungen besprechen, dann vielleicht auch Lexi Thompson. CME Group Tour Championship, ja, gewonnen, im Jahr eine Auszeit eingelegt, sich erholt von den Strapazen, auch von einigen psychischen Problemen, die dann auch mit der Krankheit ihrer Mutter zusammenhingen und einigen weiteren, was als Hindernis für eine starke Saison im letzten Jahr dann aufgetreten ist und vor allen Dingen auch ein Jahr genau nach dieser Enttäuschung beim CME Group Tour Championship 2017, wo ja sie den entscheidenden Putt ja versiegt hatte.
Ja, das ist, also ich glaube, dieser eine Putt, wie so oft es im Golferleben, hat Lexi Thompson so unglaublich mitgenommen und also nicht beschädigt von außen gesehen, sondern einfach ihren Knacks versetzt, was auch verständlich ist. Also es ist ja wirklich so, dass da ging es ja nicht nur jetzt um den Sieg bei dem Turnier, da ging es um die Jahreswertung, da ging es um die Player of the Year Wertung und sie hat das alles wirklich dann abgeschenkt, wenn man das jetzt böse ausdrücken möchte. Und Lexi Thompson hat sich davon nicht so schnell erholt. Und also jetzt auch nicht nur von diesem einen Putt, das muss nicht darauf reduziert werden. Aber sie hat wie viele Sportler, wie viele Menschen übrigens auch, einfach auch eine sehr schwierige persönliche Zeit gehabt und ist durch sehr, sehr viele Tiefen gegangen. Natürlich die Sorge um ihre Mutter, die krank war und auch einfach noch so Kindheitstraumata, die sie dann letztendlich auch aufgearbeitet hat und die sie, wie sich's sozusagen gehört für ein Kind ihrer Generation, natürlich auch öffentlich mehr oder weniger aufgearbeitet hat. Also sprich, sie hat ja nicht in sich reingefressen, dass sie zum Beispiel eben auch als Teenager dann einfach mit ihrem eigenen Körper Probleme hatte, also sich einfach also so Bodyshaming-mäßig und damit nicht umgehen konnte und solche Sachen. Das hat sie ja nicht im stillen Kämmerchen gemacht. Das war jetzt im Prinzip schon im Blickpunkt der Öffentlichkeit, was dahingehend auch gut ist, dass es natürlich andere junge Mädels dann vielleicht auch inspiriert oder halt einfach anspornt, da auch nicht aufzugeben. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, sowas dann auf dem Präsentierteller durchzumachen und zu verarbeiten. Und dass sie sich dann sogar von einem Major zurückzieht, also nicht zurückzieht, sondern gar nicht erst antritt und wirklich eine komplette Auszeit nimmt mitten in der Saison, ist für so eine junge Sportlerin ein sehr ungewöhnlicher Schritt. War aber genau das Richtige, was sie da machen konnte. Und da war sie, wenn ihr das jemand geraten hat, auch sehr gut beraten. Und trotzdem hätte ich eben nicht gedacht, dass sie es dann schafft, wirklich sozusagen zum Schlusspunkt der Saison nochmal voll da zu sein und sich dieses CME Group Tour Championship zu holen. Und das ist halt wirklich, das ist die ultimative Wiedergutmachung. Und das ist so wichtig für sie gewesen, einfach diese Niederlage im Jahr zuvor dadurch wieder gut zu machen und auch in ihrem Gedächtnis vielleicht so ein bisschen auszulöschen. Und das jetzt noch mitzunehmen, natürlich hat Arya Jutanugarn die ganzen Titel, Jahreswertungen und sowas mitgenommen, aber dieser Sieg war für Lexi Thompson, glaube ich, eine unglaublich wichtige Sache und deutet ja jetzt wirklich darauf hin, dass sie sich wieder im Griff hat, im Sinne von auch sportlich jetzt, also psychisch wirklich wieder gut aufgestellt ist und auch sportlich jetzt die entsprechenden Leistungen folgen lassen kann. Und da freuen wir uns alle drauf, weil sie eine tolle Spielerin ist und weil sie wichtig ist und weil sie auch für das amerikanische Damengolf sehr wichtig ist und der Tour einfach nur eine wunderbare Ergänzung bietet. Und da würden wir ungern drauf verzichten.
Definitiv. Also, Lexi Thompson, auch eine der Überraschungen 2018. Und nach einer ganz kurzen Pause kommen wir zu den größten Enttäuschungen 2018 hier im Jahresrückblick von Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Malte Asmus und Desiree Wolf mit dem Rückblick auf die Golfsaison 2018. Wir sind angelangt bei den größten Enttäuschungen 2018. Desiree, deine Hauptenttäuschung des Jahres geht, glaube ich, in Richtung Ryder Cup, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wobei jetzt, also Enttäuschung ist jetzt persönlich gesehen übertrieben. rein sportlich gesehen war es auf jeden Fall eine Enttäuschung, nämlich der Auftritt des amerikanischen Teams beim Ryder Cup. Es war für mich nicht vorstellbar, dass ein Team, was so hoch bewertet ist, was auf dem Papier eins der besten ist, was Amerika jemals ins Rennen geschickt hat, auch eben im Vergleich zum europäischen Team auf dem Papier mit so vielen Rookies und einfach deutlich niedriger eingestuft in der Weltrangliste. Und ich hätte jetzt nicht ausgeschlossen, dass das europäische Team da vielleicht doch noch den Ryder Cup holen kann, aber ich hätte gedacht, dass es ein Kampf auf Messerschneide ist. Und wie sich dann aber letztendlich das amerikanische Team präsentiert hat und wie auch die Einzelleistungen zum Teil waren, also nämlich katastrophal, ganz ehrlich, das finde ich immer wieder erschütternd und das hätte ich im Vorfeld niemals gedacht. Also das hat auch, ich glaube, das haben auch die Amerikaner niemals gedacht, dass sie sich da so unterlegen zeigen einem europäischen Team, was natürlich wirklich auch eine fantastische Leistung geboten hat, um Gottes Willen. Aber einfach, also ich bin auch im Nachhinein immer noch über die Strategie enttäuscht. Also rein sportlich gesehen, einen Aspekt herausgegriffen, wie kommen die auf die Idee, den Platz in Paris, den Le Golf National, praktisch nie vorher gespielt zu haben, nicht nie, aber nicht ausführlich genug vorher zu kennen. Das sind ja nur einzelne Spieler wirklich vor Ort gewesen, haben sich da mal blicken lassen, vielleicht auch mal dann zu einem Turnier. Justin Thomas war einer davon, hat dann eben auch prompt eine der besten Leistungen im amerikanischen Team abgeliefert. Aber wie kann man sich da so täuschen? Wie kann man da in der Vorbereitung so einen massiven Fehler machen und denken, ja, das passt dann schon? Also das ist zum Beispiel was, also wo ich auch strategisch letztendlich der Teamführung irgendwo einen Vorwurf machen würde. Und aber dann letztendlich vor Ort, ich meine, die müssen auch spielen und die sind hoch dotiert und haben es dann einfach nicht geschafft, dem europäischen Team Paroli zu bieten, was ich ja schön finde. Ich freue mich ja, ich bin in diesem Fall parteiisch, tut mir leid. So. Aber unterm Strich ist das für mich die Enttäuschung des Jahres.
Ja, zumal sie eben auch nicht nur sportlich schlecht waren, sondern auch als Team einfach nicht zusammengearbeitet haben und sich da dann ja auch noch neben dem Platz offensichtlich das ein oder andere Scharmützel geleistet haben und in der Kabine für schlechte Stimmung gesorgt haben. Wir haben ja in den letzten Wochen bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de auch regelmäßig über Patrick Reed und die ganzen Geschichten rund um seine Person und sein Auftreten beim Ryder Cup dann gesprochen. Eine andere Enttäuschung für mich war The Match. Ich meine, was wurde das angekündigt? Mit einem riesen Brimborium, großen Versprechungen, das Duell der Giganten Phil Mickelson und Tiger Woods, ja, nur leider, Rory McIlroy hat es im Vorfeld ja auch schon gesagt, irgendwie 10-11 Jahre zu spät. Die beiden nicht mehr verfeindet, von daher schon mal ein gewisses Maß an Brisanz einfach gar nicht mehr gegeben und sportlich ja dann trotz jeweils einem Turniersieg in der letzten Saison ja auch nicht mehr auf dem Level, wo sie früher mal waren. Und das haben sie dann letztlich auch bei The Match dann unterstrichen, dass sie einfach auch nicht wirklich top in Form waren. Und so richtig Spektakel war das Ganze demnach schon mal nicht. Dazu kam noch, dass ja auch kaum Publikum oder johlendes Publikum mit dabei war, weil der Zugang zu dem Kurs in Las Vegas ja dann doch sehr reglementiert war und nur ganz ausgesuchte, handverlesene Menschen dazu gucken durften. Und wo man sich ja auch viel von versprochen hatte, war ja das Thema Trash Talk. Das ist im Golf jetzt natürlich aus gewissen Etikettegründen auch nicht so gern gesehen, aber wozu haben sie die beiden eigentlich mit Mikrofonen versehen, wenn sie kaum miteinander gesprochen haben? Also irgendwo war da viel, was versprochen wurde, was am Ende aber nicht gehalten wurde. Spannend war es dadurch, dass es in die Verlängerung ging, aber das hatte nichts damit zu tun, dass die zwei eben so auf einem Level gespielt hatten, sondern dass sie nur einfach die Chancen nicht genutzt haben, die sich ihnen geboten haben. Und dann kam auch noch dazu, dass das Thema Pay-Per-View in den USA dann zum Desaster wurde, weil das technisch alles nicht funktioniert hatte. Also insgesamt viel Lärm um nichts.
Ja, ganz genau. Und das ist eigentlich schon zu schade, einen Shakespeare-Titel dafür zu bemühen. ja, also es ist wirklich also für mich auch eine Enttäuschung an allen Ecken und Enden gewesen. Aber wir hatten ja auch schon im Vorfeld formuliert, wenn man es nicht gucken müsste sozusagen, ich als Privatperson, ich hätte es wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie gucken wollen, einfach weil es eben, du hast es schon gesagt, das ist ja dieser Stachel, den du brauchst, um sowas dann irgendwie hoch zu pushen auf diese sehr amerikanische Art und Weise, die mir jetzt eh nicht so liegt. Da dann Trash Talk und was weiß ich und zwei Giganten, die gegeneinander antreten, das ist alles so kurz vor Boxkampf. Das ist eh nicht mein Ding jetzt ganz persönlich und das ist tatsächlich auch nicht so zwingend das Ding des Golfsports, deswegen ist es eh schwierig und dann ist es halt, ja, irgendwie waren die Personen halt sowieso nicht mehr so kontrovers, wie sie mal waren. Und ich finde das Match fast eigentlich am schönsten John Rahm zusammen, der das natürlich auch geguckt hat, wie dann doch alle, und der getwittert hat währenddessen. Und da ging es ja, also für mich übrigens auch noch unerwähnt, ist dieser Charity-Aspekt,
ja,
dass die Kohle tatsächlich offensichtlich mehr oder weniger für sich selbst eingestrichen haben und nur die Side-Bets tatsächlich wohltätigen Zwecken zugute gekommen sind. Das ist für mich unverständlich. Also gerade wenn in Kalifornien, dem Heimatstaat von Phil Mickelson noch dazu, der ja die Kohle auch gewonnen hat, wenn da Waldbrände wüten und die Leute ihre Existenzen verlieren, streichst du als mehrfacher Millionär doch nicht dann einfach mal die Kohle ein und machst damit nichts. Also ich meine, ich keine Ahnung, vielleicht hat das im Geheimen gemacht, aber Mickelson ist genug PR-Profi, um das dann offen zu machen und sich damit zu schmücken. Also insofern, anscheinend ist es nicht passiert und das ist für mich erschütternd. Das hat auch John Rahm eigentlich nicht fassen können. Also es kam aus seinen Tweets auch so raus, dass er genauso getickt hat wie ich und auch gedacht hat, naja, die werden das schon spenden irgendwie. Und ein Tweet war aber sehr bezeichnend und der fasst im Prinzip dieses ganze The Match zusammen. Hat einfach nur getwittert, vielleicht sollten sie auf den Back Nine die Tee-Positionen weiter nach vorne schieben, damit mal ein paar Birdies fallen. Und das ist dann schon bitter, weil ich meine, jeder weiß auch, dass John Rahm natürlich Tiger Woods verehrt. Das ist ja sein Held und auch, dass John Rahm eben im Ryder Cup das Einzelmatch gegen Tiger Woods spielen durfte, war für ihn das Größte aller Zeiten. Und wenn er dann sowas schreibt über ein Match, in dem dieser Held antritt, sagt das schon was über die golferische Qualität des Ganzen aus.
So ist es. Und deshalb ist auch jedes weitere Wort zu The Match eigentlich ein verlorenes genau. Wort. Obwohl, es sollen ja auch vielleicht noch Fortsetzungen kommen, frei nach dem literarischen Motto, when shall we two meet again? Nee, bitte nicht. Also das wollen wir nicht noch einmal sehen. Und deshalb kommen wir jetzt auch dann lieber noch zu einer weiteren Enttäuschung, aber was heißt lieber? So, tut mir ein bisschen weh, den als Enttäuschung darstellen zu müssen, weil er uns in den letzten Jahren ja so viel Freude gemacht hat, aber das letzte Jahr, das war einfach enttäuschend. Sicher nicht nur für uns, sondern für Jordan Spieth selbst auch. Das ging schon miserabel los, hatte große Probleme schon zu Beginn des Jahres mit seinem Putting und das wurde dann zumindest beim Masters kurzzeitig besser. Da sah es so aus, als wenn er wieder zurückkommen würde, aber der Rest des Jahres war dann wieder sehr enttäuschend, vor allen Dingen die Performance bei den Majors, Mitläufer bei allen anderen drei großen Turnieren, am Ende sieglos 2018, hat es nicht mal zum Tour-Championship geschafft, das erste Mal in seiner Karriere, hat überhaupt die Finalserie des FedEx Cups gar nicht spielen können, das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen, also Putting funktionierte nicht, das Spiel um die Grüns deutlich unter dem Standard, den er vorher hatte und dann fiel auch auf, dass er eben mit seinen Drives sowieso ja immer ein paar Probleme hat, also der ist richtig abgestürzt in der Weltrangliste, Desiree, für dich auch eine Enttäuschung?
Ja, also ist einfach sehr schade, wobei so Golferkarrieren immer wieder mal so Dellen haben, aber ich bin mir sehr sicher, dass John Spieth sehr gerne darauf verzichtet hätte, diese Delle zu erleben. Muss man vielleicht ein bisschen in Relation auch zu seinem Privatleben setzen. Also das Privatleben ist sicher nicht schuld an der Putting-Misere, die er hatte und da möchte ich kurz einschieben, wenn natürlich ein Spieler wie Spieth, der zu seinen Glanzzeiten, wir sprechen davon, als ob das 10 Jahre her wäre, aber das, da haben wir es ja jetzt gerade vom Jahr 2015 zum Beispiel, in dem er ja nun wirklich Masters und US Open gewonnen hat und bei The Open geteilter Vierter war, PGA Championship Zweiter, also das musste er erstmal hinlegen, so eine Performance, das war natürlich unglaublich. Da dachte man, was macht Jordan Spieth die nächsten Jahre, der wird das Feld dominieren. Und wie es dann halt oft so ist, relativiert sich das und das Putten war halt sein riesengroßes Asset. Das war eine seiner Waffen, die er immer einsetzen konnte. Und da hat er einfach wirklich den Touch verloren. Und das ist beim Putten halt wirklich was unglaublich schnell mal passieren kann. Das ist schnell da und gar nicht schnell wieder weg meistens, weil diesen Touch dann wieder zu finden dauert oft. Und das hat natürlich den Jahresanfang dann schon mal massiv beeinträchtigt, weil du gewinnst Turniere nicht, wenn dein Putting gerade komplett nicht funktioniert. Und das war zu dem Zeitpunkt so. Und dann kam aber eben jetzt noch insgesamt gesehen als Außenaspekt kommt halt eben privat hinzu, dass er ja dann die Hochzeit noch anstehen hatte und dass du natürlich dann vielleicht doch einen Tick mehr abgelenkt bist und da mit Vorbereitungen auch beschäftigt bist, als du es als total fokussierter Golfer auf dein Einzelleben da sein kannst. Und insofern ist das vielleicht eine kleine Erklärung, aber es ist auch nur ein Teil der Erklärung. Und insofern ist für Jordan Spieth wirklich diese Saison echter Mist gewesen. Er hat beim Ryder Cup tatsächlich dann noch ein bisschen was aufblitzen lassen von dem, was er kann. Aber ja, also ich bin mir sehr sicher, dass er sich selbst für sich als massive Enttäuschung sieht oder einfach das Jahr als massive Enttäuschung für sich selbst sieht. Und ich bin sehr gespannt, wie er jetzt dann versucht, im nächsten Jahr da wieder in die Gänge zu kommen. Es ist ja wie bei so vielen Sportlern, da ist ja nicht viel irgendwie falsch, aber er muss halt einfach mal wieder auf seine Mitte da kommen und vor allen Dingen eben mit dem Putting mal über einen längeren Zeitraum jetzt wieder ganz, ganz super Gefühl kriegen. Und dann bin ich relativ sicher, dass wir Jordan Spieth auch wieder ganz vorne erleben werden. Und normalerweise ist es so, dass die wirklich großen Sportler aus solchen Rückschlägen und also entschuldige bitte, dass man noch nicht mal bei den FedEx Cup Playoffs teilnimmt, das muss ein Rückschlag sein in der Karriere von Jordan Spieth. Aber normalerweise müsstest du, wenn du wirklich ein großer Sportler bist, da dann noch besser und noch gestärkter draus hervorgehen und aus der Niederlage einfach auch einen riesen Motivationsschub jetzt ziehen für die kommende Saison.
Sergio Garcia hat es ja zum Beispiel geschafft, so eine Enttäuschung wegzustecken, hat den Ryder Cup gewonnen, dann in Valderrama nochmal gewonnen und einen vernünftigen Jahresausklang nach einem ebenfalls sehr dürftigen Jahr gehabt. Also so kann es eben auch gehen. Apropos Turniere, wir gucken gleich auf die Turniere des Jahres 2018 aus unserer Sicht nach einer kurzen Pause hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Desiree, wir sind bei unserem Jahresrückblick 2018 und blicken auf das Turnier des Jahres. Was war für dich denn das Event 2018?
Da muss ich jetzt wirklich ganz, ganz definitiv den Ryder Cup nennen. Wir sind ja eh natürlich massive Fans und das ist einfach das Sportereignis schlechthin. Ist es ja auch weltweit gesehen wirklich auch im Vergleich mit allen anderen Sportarten wirklich ganz weit vorne. Und der Ryder Cup hat eine Faszination, die kaum zu erklären ist, aber auch jeder Unbeteiligte im Sinne von jetzt nicht regelmäßig Golfgucker und vielleicht auch nicht selbst Golfspielende kann sich, glaube ich, diesem Ereignis nicht entziehen, diesem Format, dass da eben 12 Spieler aus Amerika und 12 aus Europa aufeinandertreffen, dass die zuerst Matchplay im Team spielen, in verschiedenen Teamzusammensetzungen mit verschiedenen Formaten, mit eben Foursome und Fourball. Und dass die dann zum krönenden Abschluss am Schlusssonntag dann noch in 12 Einzelpartien aufeinandertreffen und das normalerweise eben auch eine relativ knappe Angelegenheit ist oder zumindest sein kann, das ist ein absoluter Burner letztendlich als Sportereignis und das ist auch eine ganz, in Bayern sagt man Gmate Wiesen, einfach was Spannung anbelangt, was Reiz anbelangt, was auch Fairness und sportliche Gesten anbelangt, so sie denn stattfinden. Aber das haben wir in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr oft gesehen, die wilden Zeiten, wo es ja da auch unter den Zuschauern wilde Anfeindungen gab an das gegnerische Team, sind ja Gott sei Dank im Moment zumindest vorbei. Aber ich kann nur sagen, dass das für mich eins der wichtigsten Sportereignisse überhaupt ist. Und dass das eine Faszination hat, die im Golfsport definitiv mit nichts anderem zu vergleichen ist. Majors hin oder her, das ist meine sehr persönliche Ansicht. Und auch dieses Jahr hat das Turnier einfach alle Erwartungen übertroffen und sowieso natürlich die Performance des europäischen Teams. Und dann hast du noch dazu einen fantastischen Platz in Paris, beziehungsweise in Versailles mit dem Le Golf National, der halt auch eine Bühne bietet, der eine Bühne bietet für tolle Leistungen, aber eben auch eine Bühne bietet dafür, dass es vielleicht auch gar nicht so funktioniert, wenn man sich darauf nicht vorbereitet hat. Amerikanisches Team. Und das ist einfach, also für mich hat das die größte Faszination und ich glaube, das war dieses Jahr mein Turnier des Jahres.
Mein Turnier des Jahres war ein etwas kleineres Turnier. Gut, man kann ja sagen Masters oder auch die Majors immer gern genommen, wenn man über die Turniere des Jahres spricht. Auch der Ryder Cup, klar, auch das war alles toll. Aber ich persönlich fand die BMW International Open 2018 besonders bemerkenswert. Hing natürlich auch damit zusammen, dass wir von meinsportradio.de vor Ort waren, live berichtet haben, wie schon 2017 auch als offizielles Turnierradio der BMW International Open und dass wir eben hautnah dabei waren und dann eben auch noch sehen konnten, wie auf der Schlussrunde oder zum Start der Schlussrunde mit Martin Keimer und Maximilian Kiefer dann gleich zwei Deutsche auch noch in Contention lagen, also durchaus Chancen auf den Sieg hatten. Kiefer, der hatte sich dann ja irgendwann relativ schnell aus dieser Position verabschieden müssen, aber Keimer, der lag ja bis kurz vor Schluss noch mit Siegchancen im Rennen und da habe ich persönlich dann auch Blut und Wasser geschwitzt, zum einen, weil ich es natürlich Martin gegönnt hätte, wenn er den Turniersieg vom Heimpublikum abräumen würde, zum anderen aber auch, weil mein Zug nach Hause ging und das wurde dann am Ende doch noch ein bisschen enger oder hätte haarig werden können, wenn das Ganze nämlich in ein Stechen gegangen wäre. Aber dann kam ja das 17. Loch und Martin Kaimers verpatzte Annäherung auf das Grün oder der Chip aufs Grün, der völlig misslungen war, die völlig falsche Richtung hatte und dann war die Siegchance letztlich auch dahin. Am Ende habe ich dann auch meinen Zug noch recht komfortabel erwischt, also es wäre sogar noch ein, zwei Stechlöcher vielleicht drin gewesen, aber trotzdem am Ende ist mir das natürlich sehr haften geblieben und die Zuschauermassen, die beim Flight von Kiefer und Keimer, die ja auch dann tatsächlich noch im gleichen Flight auf die Schlussrunde ging, die waren dann auch ein gutes Zeichen dafür, dass Golf in Deutschland tatsächlich funktionieren kann. Das hat mich dann sehr positiv dann auch, ja, nicht überrascht, aber sehr positiv dann gestimmt. Nur wir brauchen eher mehr deutsche Erfolge, damit das dann auch flächendeckend und noch ein bisschen konstanter so sein wird, dass die Deutschen dann auch in Richtung Golf sich orientieren und da dann auch ja, mehr hingucken und zum Beispiel auch bei einer Wahl zum Sportler des Jahres, wir hatten vorhin bei Francesco Molinari und die Auszeichnung von der BBC gesprochen, dass auch in Deutschland mal ein Golfer irgendwas gewinnt. Selbst wenn Martin Kaimer Majors gewinnt, ist er ja bei der Wahl zum Sportler des Jahres auch nicht unbedingt als Nummer 1 gesetzt.
Nein, das ist in Deutschland einfach eine Randsportart, man muss es ganz klar so sagen, so schade es ist. Und ja, du hast es schon gesagt, ich meine, wir hatten die wirklich großen Zeiten von Martin Kaimer und auch da hat es tatsächlich dann für so übers Golf hinausgehende Ehrungen nicht gereicht. Das ist schade, aber ich bin total bei dir, einfach in der Sichtweise, dass diese BMW International Open eine ganz, ganz großartige Turnierveranstaltung sind auf deutschem Boden, ob nun in Köln oder eben dann wieder in München. Das sind einfach immer großartig organisierte Turniere, die Leute begeistern, wo du wirklich auch Fans hast aus Deutschland, die natürlich von sehr weit her kommen, um sich das anzuschauen, zusätzlich zu den sowieso vor Ort vorhandenen Fans. Und da trifft sich wirklich das golfinteressierte Publikum. Und wenn dann die deutschen Spieler, du hast es schon erwähnt, Kaimer und Kiefer jetzt in diesem Fall, MK und MK, auch lustig mit den Initialen.
Und MA hat kommentiert, also alles super.
Und also wenn die natürlich dann auch noch eine entsprechende Performance abliefern, ist das natürlich ganz, ganz großartig, sowohl für den Golfsport als auch für die Turnierveranstalter übrigens. Insofern ist das natürlich ein Event, was es herauszuheben gilt. Ich freue mich, dass wir in Deutschland so ein Turnier haben. Es wäre natürlich noch viel schöner, wenn es noch mehr Turniere in dieser Größenordnung gäbe, als es jetzt der Fall ist. Aber für mich ist die BMW International Open auf deutschem Boden tatsächlich auch das reizvollste Turnier und wirklich eine tolle Sache mit auch entsprechendem Feld. Da werden ja auch durchaus die interessanten Spieler angeworben. Und ja, also da kann ich durchaus mitgehen und das finde ich ein tolles Turnier und ich freue mich jetzt schon auf die International Open 2019, die dann wieder in München stattfinden
werden.
Tun
wir alle natürlich und da sind wir sicherlich auch wieder mit dabei dann im neuen Jahr. Und jetzt gucken wir noch auf die besten Golfgeschichten des Jahres 2018. Da gab es ja dann auch so ein paar Randgeschichten rund um Turniere, rund um Spieler, die durchaus erwähnenswert sind und besonders in Erinnerung geblieben ist uns vor allen Dingen aufgrund der Schreckensbilder Tony Finau beim Masters, einen Tag vor dem Masters. Und darüber sprechen wir gleich beim Jahresrückblick von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de.
Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet, Longline im Netz, Einstand.
Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Die besten Golfgeschichten des Jahres 2018 sind jetzt noch Thema bei unserem Golf-Jahresrückblick hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Desiree, und ich sage in Sachen Geschichte nur ganz kurz, Tony Finau, Masters, Knöchel.
Wow, ja, also das ist wirklich, da machst du ein Hole-in-One bei dem Par-3-Contest und jubelst vor Freude und hüpfst rum und verstauchst dir den Knöchel dabei und das ist ja an sich schon super unglücklich. Und er selbst, also Toni Finau, ist ja auch wirklich ein krasser Sportler, also im positivsten Sinn, abgesehen davon, dass er offensichtlich einer der nettesten Golfer überhaupt ist, weil sich absolut jeder in dieser Richtung ausspricht, wenn es um ihn geht. Und jeder immer sagt, ihm ist der nächste Turniergewinn unbedingt zu gönnen. Also er hat da eine unglaubliche Sympathie, auch bei allen Mitspielern. Und die gründet sich sicher auch auf dem Respekt, den er sich da geholt hat, nachdem er den Knöchel dann selbst wieder irgendwie eingerenkt hat oder was auch immer. Also und dann tatsächlich wirklich, jeder hat gedacht, okay, das war's jetzt mit der Masters-Teilnahme. Und dann stellt er sich hin und spielt halt einfach am nächsten Tag. Also eine unglaublich krasse Geschichte. Und er hat selbst auch so bezeichnet, er hat gesagt, dass er da dann tatsächlich spielen konnte, das Masters komplett durchspielen konnte und ja auch eben durchaus mit einer tollen Leistung auch abschließen konnte, sei eben nothing short of a miracle. Also das würde man als Außenstehender, glaube ich, auch so sehen. Mhm. Das ist schon eine tolle Geschichte, die einfach auch zeigt, was so ein Sportler auf sich nimmt, auch welche Schmerzen der dann mal auf sich nimmt, um einfach ein großes Ereignis spielen zu dürfen, nicht zu verpassen und so einen Traum eben beim Masters dabei zu sein, auch leben zu können und dann nicht zu sagen, oh, ja, jetzt habe ich hier einen Knöchel verstaucht oder angeknackst oder whatever und jetzt mache ich das halt nicht. Das sind ich bin jetzt kein Befürworter davon, dass man mit Verletzungen weiterspielt. Ganz im Gegenteil, wir haben das oft schon kritisiert.
Gerade
aber
bei Kopka vorhin ja schon.
Ja, genau. Also, wobei es, finde ich, nochmal ein Unterschied ist, ob es jetzt eine Verletzung am Fuß ist oder eine Verletzung an der Hand ist, weil die Hand natürlich nochmal ganz krass viel empfindlicher ist. Aber Toni Finau ist einfach, der spielt sich damit halt auch in die Herzen der Fans und hat da ganz tolles Durchhaltevermögen gezeigt. Also das ist sicher eine tolle Geschichte einfach, die sich 2018 ereignet hat.
Tiger Woods hat mal eine US Open auf einem Bein gewonnen. Das ist auch schon ein paar Jährchen. Hier war aber übrigens sein letzter Major oder einer der letzten Major-Erfolge von Tiger Woods. Aber lass uns wir bleiben irgendwie medizinisch heute. Jessica Korda, über die müssen wir auch sprechen. Auch das eine medizinische Geschichte. Im letzten Dezember, also vor einem Jahr, hatte sie sich nämlich am Kiefer operieren lassen müssen, hatte da lange über Kopfschmerzen geklagt, weil eben eine Schiefstellung im Kiefer dafür sorgte, dass eben diese Kopfschmerzen auftraten. Und das war was sich über Jahre hingezogen hat, sie natürlich auch sportlich ein wenig eingeschränkt hat oder vielleicht auch nicht nur ein wenig, denn sonst würde sie ja oder hätte sie sich dieser schmerzhaften und ja doch recht risikoreichen Prozedur nicht unterzogen. Aber dann kam sie zurück nach dieser Operation, kam zur LPGA Honda Thailand und räumte ab.
Ja, und gewinnt dann halt mal mit 4 Schlägen Vorsprung. Kann man ja mal machen, wenn man gerade schon vor Ort ist. Das ist eine sehr krasse Geschichte, finde ich. Weil man muss wirklich, also diese OP hieß im Detail, da dreht sich mir fast der Magen um, dass sie also die Nase und den Kiefer gebrochen bekommen hat. Und da wirklich 27 Klammern gesetzt wurden, um die Knochen praktisch entsprechend zu verformen. Und entschuldige mal, also da mit so einer massiven OP im Gesicht, ich meine, da ist jetzt auch noch, da musst du ja mal mit einrechnen, was das auch, ich meine, klar hatte sie vorher chronische Kopfschmerzen, aber was sie da an Schmerzen nach der OP noch hat, einfach aufgrund der Heilungszeit, das kann man sich ja kaum vorstellen. Und ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass sie 2018 überhaupt so früh wieder auftiet. Und dass sie dann diesen Turniersieg holt, das ist natürlich ein unglaublicher Boost, den sie sich da selbst auch gegeben hat. Und das ist aber eben auch so ein Sportler-Ding einfach. Wenn du wirklich sagst, ich will das jetzt machen, sie hat unter Schmerzen gespielt, sie wusste nicht, was kommen wird. Das hat sie auch selbst gesagt. Sie hat keine Ahnung, wie das dann alles laufen würde. Und sie sagt auch selbst natürlich, dass sie da wirklich Schmerzen hatte. Aber dass sie das durchgezogen hat, das wird sie sich immer wieder selbst vor Augen führen können, als Beweis der eigenen Stärke. Und das ist ein sehr, sehr guter Motivator, auch wenn wieder Zeiten kommen sollten. Ich meine, so eine OP wird nie wieder kommen, gehe ich jetzt mal von aus. Aber wenn du wieder mal so eine Verletzungsgeschichte hast, dann kannst du dich dran erinnern, meine Güte, ich habe damals kurz nach der OP dieses Turnier gewonnen. Und das geht vielleicht auch unter anderen Umständen mit einer anderen Verletzung dann vielleicht auch. Jetzt nicht mit einer Verletzung, aber eine andere Verletzung muss nicht zwangsläufig heißen, dass ich dann ewig aus dem Turniergeschehen draußen bin.
Also das natürlich dann auch psychologisch eine hoffentlich gute Schlussfolgerung, die sie daraus ziehen kann. Über Phil Mickelson müssen wir auch noch sprechen. Für mich auch eine der Geschichten des Jahres, nicht unbedingt eine tolle Geschichte wie die beiden vorhergehenden, sondern eher eine, die so ein paar Fragen aufwirft bei der US Open, als er den Ball auf dem Grün gespielt hat, während der Ball noch rollte, damit er eben nicht ins Wasserhindernis rollte und da bewusst einen Regelverstoß in Kauf genommen hat. Erst gesagt hatte, ja, würde ich auch wieder machen. Ja, war so. Dann einen Shitstorm auf Social Media gekriegt hat dafür, dass er eben diesen Regelverstoß so wissentlich begangen hat, sich dann reumütig entschuldigt hat, den Daumen wieder nach oben gestreckt hat, gegrinst hat und weitergemacht hat, als wäre nichts passiert. Also irgendwie auch eine Geschichte, die Phil Mickelson nicht nur wegen The Match in diesem Jahr etwas fragwürdig erscheinen lässt, sondern auch diese Situation. Man kann es irgendwo menschlich nachvollziehen, dass er das gemacht hat, weil er eben enttäuscht war, dass es bei der US Open wieder nicht geklappt hat mit einem Sieg und dass er da eben überhaupt nicht richtig in Tritt gekommen ist. Aber trotzdem muss man sich ein bisschen, gerade auch in seinem Alter, zusammennehmen, oder?
Na, das ist, Entschuldigung, aber das ist ein Blackout im Prinzip, der dir so nicht passieren darf. Und eben, wie gesagt, das ist kein 19-Jähriger, der da, bei dem gerade die Emotionen hochkochen und der sie nicht im Griff hat. Also er hatte sich da offensichtlich auch nicht im Griff, aber er ist ein Spieler, der schon so lange auf der Tour unterwegs ist und das kann einfach nicht sein. Und mit diesem Regelverstoß, mit dieser Aktion und vor allen Dingen letztendlich auch mit seiner Reaktion auf die Aktion, also wie er das dann dargestellt hat erstmal, hat er sich in meinen Augen wirklich diskreditiert. Phil Mickelson ist jemand, der Stoff für viele Geschichten liefert, der natürlich auch schon tolle Sachen erreicht hat in seinem Sport. Aber manchmal weiß ich einfach nicht, warum er Dinge tut. Und das ist so ein Moment. Ich meine, der hat auch dieses Jahr schon so Werbefilmchen gedreht, wo du dir dann auch denkst, so, wow, okay. Also ich bin jemand, der wirklich relativ leicht zu erheitern ist. Aber da hatte ich nur noch Kopfschütteln übrig, letztendlich seine Dance-Performance. Ich meine, ja gut, also kann man ja entfernt noch witzig finden irgendwie. Also er macht da solche Sachen, das ist auch okay, das darf er auch. Da ist ja nun wahrlich nichts dran auszusetzen. Aber es kommen immer wieder dann so Ablaufsachen, und jetzt dieser Regelverstoß, wo ich mir sage, was denkt der dann eigentlich? Und was denkt er auch, wer er ist? Das ist jetzt sehr hart formuliert, aber ich befürchte, also abgesehen davon, dass da gar nichts rational ablief im Kopf, wenn er das macht, weil er weiß, er darf das nicht. Also es gibt in jeder Sportart Dinge, die man nicht tun darf und das macht man dann nicht. Und wenn man es doch macht, heißt es, dass du wirklich im Prinzip rot gesehen hast. Und aber ich verstehe es einfach nicht, dass ihm sowas noch passiert. In seinem Alter, Enttäuschung hin oder her, das haben wir alle. Und es gibt so viele Spieler, die ein deutlich schwierigeres Sportlerschicksal haben, als Phil Mickelson es jemals hatte und deutlich weniger Kohle auch zur Verfügung haben, als er es jemals hatte. Und da, also aus meiner Sicht, ich bin da nicht drüber weg. Ich kann das nicht irgendwie akzeptieren.
Nee, sehe ich ganz genauso. Und deshalb hoffen wir, dass Phil Mickelson sich dann 2019 besser im Griff hat. Zum Abschluss noch eine Geschichte, die auch sehr bemerkenswert ist. Die hat sich zugetragen bei der Senior Women's Open, so ist es. Joanne Carner nämlich, eine 79-jährige ehemalige Weltklasse-Golferin, 43 LPGA-Tour-Siege, World Hall of Fame-Mitglied, einzige Frau, die das US Girls Junior, die US Women's Amateur und die US Women's Open gewonnen hat. Also die hat einiges erreicht, war auch mal Solheim-Kapitänin. Die hat mit 79 Jahren bei der US Senior Women's Open, bei der ersten Veranstaltung, die unter diesem Motto ausgetragen wurde, in diesem Jahr aufgetiet und hat, obwohl sie 15 Jahre keinen Schläger angefasst hatte, keinen Golfkurs gespielt hat, dann ihr Alter gespielt, also eine 79. Auch das eine sehr bemerkenswerte Geschichte zum Ausklang des Jahres und es zeigt einfach, kann man da sagen, Golf verlernt man nicht?
Das kann man so sagen. Ich hatte auch speziell in Amerika öfter das Vergnügen, mit älteren Herrschaften zu spielen, wenn du da tagsüber auf dem Golfplatz unterwegs bist und womöglich entsprechend noch in so einem Resort landest. Und hab da auch mal mit einer 93-jährigen Dame gespielt, die irgendwie auch noch mit Bob Hope verwandt war. Das war in Palm Desert, das weiß ich noch, oder Palm Springs. Und das ist dann also wirklich faszinierend. Ich meine, die schlägt mit dem Driver jetzt, also die war jetzt sicher nicht auf dem sportlichen Niveau natürlich, wie du es gerade eben erzählt hast bei Joanne Carner. Also die konnte sicher auch früher eben nicht dieses Golf spielen, was Joanne Carner ja unbestritten konnte. Aber du hast halt noch gesehen, dass die einfach das ihr Leben lang gemacht hat und es gibt einem selbst dann ja auch Hoffnung, dass man diesen Sport eben auch bis ins hohe Alter ausüben kann. Und ich meine, natürlich verliert der dann irgendwann, ich meine, nicht jeder von uns spielt wie Bernhard Langer dann, wenn er über 60 ist. Und über 70 und über 80 wird das dann alles weiter reduziert, weil du die Kraft nicht mehr hast, weil du den Schwung nicht mehr hast, die Beweglichkeit nicht mehr hast. Aber du spielst immer noch Golf. Und das ist ja das Faszinierende an dem Sport, dass du da trotzdem noch, wir konnten trotzdem zusammen auf die Runde gehen. Ich meine, die hat mit ihrem Driver so weit geschlagen, wie ich mit meinem Sandwich, wenn ich jetzt extrem prahlen möchte. Aber wir haben eine wunderbare Golfrunde zusammen gehabt. Und du hast gesehen, es waren noch zwei ältere Herren auch im Flight, Freunde von ihr. Und du hast gesehen, was die für einen Spaß hatten. Und das ist so ein bisschen mein Appell auch an alle Amateurgolfer. Diesen Spaß am Spiel, den kann man sich so lange erhalten. Und das ist so toll, ältere Menschen da auch zu sehen, die sich diesem Sport noch widmen und die da wirklich zum Teil mehrmals pro Woche noch 4-5 Stunden über die grüne Wiese ziehen und sich dadurch ja auch wahnsinnig gesund erhalten. Das ist eine sehr gesunde Art und Weise, sich zu bewegen. Und insofern ist Joanne Carner da ein fantastisches Beispiel und eine super Motivation für wirklich Leute, die jetzt definitiv ein höheres Alter erreicht haben, zu sehen, Menschenskinder, da geht ja noch richtig was. Heißt es nicht, dass man es unbedingt selber dann auch kann, aber das ist ein toller Ansporn, einfach die Schläger nicht wegzulegen und das nicht aufzugeben, bevor es wirklich überhaupt gar nicht mehr geht.
Und ein besseres Schlusswort kann es eigentlich für unseren Jahresrückblick gar nicht geben. Das ist ja auch quasi schon ein Ausblick auf 2019, denn in dem Jahr sollte auch keiner die Golfschläger weglegen. Wir werden auf jeden Fall die Mikrofone nicht weglegen und 2019 euch auch über Golf informieren, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und euch in einer weiteren Folge von nurgolf zum Jahresende 2018 dann auch noch auf die 10 Punkte hinweisen, die wir an 2019 bemerkenswert finden, wo wir denken, das werden Dinge sein, über die 2019 zu reden wird. Auch das hört ihr noch vor Weihnachten hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Desiree, danke für diesen ausführlichen Jahresrückblick.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Double Trouble. 180. Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.